Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Es geht heute nach Israel, wo die Regierung momentan an mehreren Fronten kämpft, nach außen und nach innen. So klang es auch am Osterwochenende in Israel. Zwar hat Ministerpräsident Netanyahu die Justizreform auf Eis gelegt und die Sicherheitslage ist mehr als angespannt in Israel. Raketenangriffe aus Syrien, Libanon und dem Gazastreifen. Und dennoch, die Massendemonstrationen gegen die Regierungspläne gehen weiter. Dabei geht es nicht nur um die Unabhängigkeit der Justiz, sondern es geht auch um den Siedlungsbau im Westjordanland. Er soll massiv aufgestockt werden. Das ist momentan gestoppt, weshalb gestern Tausende von Siedlern dagegen demonstrierten, indem sie zu einer verbotenen Siedlung im Westjordanland marschierten. Aber es gibt auch Ex-Siedler, die gegen den Siedlungsbau sind, und von ihnen soll heute die Rede sein. Ich bin Margarete Wohlein, hallo. Judith Poppe lebt und arbeitet in Israel als freie Journalistin. Sie hat zwei Ex-Siedler getroffen und über längere Zeit begleitet, den 50-jährigen Shabtai Bendit und die 35-jährige Netta Levit. Ihre Geschichten spiegeln die Spaltung des Landes. Sie erzählen offen und ehrlich von ihren ersten Zweifeln, von den Schuldgefühlen gegenüber ihrer Familie und davon, was sie über die Zerrissenheit in ihrem Land denken.
Shabtai Bendit steht in einem Flaggenmeer aus israelischen Fahnen. Mehr als 100.000 Regierungsgegner sind an diesem Samstag in Tel Aviv auf die Straßen gezogen und protestieren gegen die geplante Justizreform. Hätte man Bendit vor 30 Jahren gesagt, dass er hier stehen würde, er hätte kein Wort geglaubt. Denn er war einer von denen, gegen die er jetzt demonstriert. Ein religiös-zionistischer Siedler.
Shabtai?
Hi.
Hi. Ani mamash germanit. Germania.
Einige Tage zuvor besuche ich den 50-jährigen Bendit zu Hause. Er wohnt im Süden von Tel Aviv. Als ich eintreffe, sitzt er im Hof und tippt auf seinem Laptop. Er hat viel zu tun dieser Tage, denn er leitet ein Team der Friedensorganisation Peace Now, verfolgt die Baumaßnahmen in den Siedlungen, die Gesetzgebung in der Knesset zum Siedlungsbau, schreibt E-Mails, telefoniert. 500.000 Israelis leben mittlerweile in den nach internationalem Recht illegalen Siedlungen im Westjordanland. Und die neue, extrem rechte israelische Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, diese Zahl so schnell wie möglich aufzustocken. Shabtai Bendit versucht, das zu verhindern. Dabei hat er früher selbst Container transportiert, um Siedlungen aufzubauen. Er sucht in seinem Handy nach einem Foto von sich.
Das bin ich. Das ist Baruch Marzel.
Das Foto wurde vor rund 25 Jahren gemacht, Ende der 1990er Jahre. In klassischem Outfit eines religiösen Juden sitzt der damalige Siedler auf der Ladefläche eines Transporters. Schwarzer Hut, Bart, schwarze Jacke, weißes Hemd. Den heutigen Bendit in Jeans und T-Shirt kann ich darin nur schwer wiedererkennen. Neben ihm auf dem Foto stehen ein Soldat mit Maschinengewehr in der Hand und Baruch Marzel, einer der rechtsextremsten Politiker der Siedlerbewegung. Er rief unter anderem zur gezielten Tötung des Friedensaktivisten Uri Avneri auf.
Ich habe an ein Groß-Israel geglaubt. Ich war überzeugt davon, dass jeder Teil von Israel, egal ob wir ihn schon besitzen oder nicht, gemäß der Tora uns gehört. Wir müssen alles tun, um möglichst stark und präsent dort zu sein, auch wenn es der Regierung oder der Mehrheit der israelischen Gesellschaft nicht passt. Wir wollten, dass so viele Israelis und Juden wie möglich in sämtlichen Gebieten des biblischen Israels leben, sodass ein Plan auf Land zu verzichten, scheitern würde, bevor irgendjemand ernsthaft darüber nachdenkt.
Bendit erzählt mir, dass er durch sein religiöses Studium der Siedlerideologie nahegekommen ist, an der Yeshiva, einer jüdischen Hochschule in Jerusalem. Einige Jahre später, 1996, gründet er den Außenposten Rechelim im nördlichen Westjordanland, eine Siedlung, die ohne die Genehmigung der israelischen Regierung errichtet wird. Durch das Dach seiner winzigen Hütte tropft der Regen. Es ist ihm egal. Ihm geht es um Gott. und den von ihm verliehenen Auftrag, das biblische Land Israel zu besiedeln. Kurze Zeit nach dem Umzug beginnt er in der benachbarten Siedlung Izhar zu arbeiten, wo er den Wachdienst koordiniert. Zum ersten Mal sieht er hier, wie Siedler Gewalt gegen Palästinenser anwenden.
An meinem ersten Tag in Izhar sah ich, wie junge Leute vom Fußballfeld der Siedlung kamen und mit Steinen und Metallstangen auf ein Polizeiauto einschlugen. Da begriff ich, es gibt so etwas. Ich sprach mit anderen und fand heraus, dass die Siedler oft in der Nacht herunter in die palästinensischen Dörfer gingen und dort Eigentum zerstörten. In dem palästinensischen Dorf Hawara gibt es viele Handwerker, die mit Keramik und Metall arbeiten. Deren Produkte stehen vor den Läden und die Siedler kommen und zerstören sie und richten großen Schaden an. Gewalt gegenüber Palästinensern wurde schon damals als etwas Legitimes betrachtet.
Bendit hat Gewalt schon immer abgelehnt. Er fragt sich damals, ob dies nach der Tora nicht verboten sei. Und doch, als die Anschläge während der zweiten Intifada immer häufiger werden, ist auch er bereit, Gewalt anzuwenden.
Es war krass. Es gab viele Anschläge. Irgendwann trifft es dich. Wenn auch nicht im engsten Kreis, aber es trifft Leute, mit denen du arbeitest oder Freunde aus der Vergangenheit. An einem Feiertag hatten die Palästinenser unterhalb von Rechelim die Straße mit großen Steinen und Waschmaschinen blockiert. Wir beschlossen, runterzugehen, mit Waffen, wollten uns ihnen entgegenstellen. Es war dunkel. Am Ende passierte nichts. Sie warfen ein paar Steine auf uns, wir gingen auf sie zu und sie flohen zurück ins Dorf und es war vorbei. Aber wir waren bereit, ich weiß nicht, vielleicht sogar zu schießen.
In diesen Jahren kommen ihm erste Zweifel an Gott und der Religion. Ich frage nach, möchte wissen, ob es da ein besonderes Ereignis gegeben hat. Bendit sagt nein. Doch er merkt damals, dass seine Zweifel immer wieder kommen und nach einer Weile beschließt er, sich den Zweifeln zu stellen. Immer weniger befolgt Bendit die religiösen Regeln. Er macht das Licht an, am Schabbat, obwohl es nach einer strengen Auslegung der Tora untersagt ist. Er beginnt am Schabbat Auto zu fahren. Irgendwann, nach ein paar Jahren, legt er schließlich die Kippa ab. Sein Wandel wird für alle sichtbar. Für die anderen Bewohner des Außenpostens, für seine Ehefrau und für seine 6 Kinder.
Ängste hatte ich während dieser ganzen Zeit, unterschiedlichster Art. Sie machten sich nicht permanent bemerkbar, aber sie waren immer irgendwie da. Die eine Sorge war, ich mache einen sehr tiefen Wandel durch. Ich lebe in einer Gemeinschaft, mit meiner Familie. Wie werden Sie das finden? Welche Folgen wird es für Sie haben? Die Fragen, was meine Veränderung mit den Menschen macht, die ich liebe, die nagen an mir bis heute. Denn mit der Zeit entdecke ich mehr und mehr Schichten von Verletzungen, die ich meinen Kindern durch das, was ich tat, zugefügt habe.
Er lebt weiterhin in Rechelim, beginnt als freier Journalist für einen rechtsgerichteten Radiosender in den besetzten Gebieten zu arbeiten. Er berichtet vor allem aus dem Westjordanland. Immer wieder begegnet er dadurch auch Palästinensern. Dann gibt es diesen einen Tag, erzählt er, an dem es Klick macht. An dem Tag nämlich, an dem er mit der israelisch-palästinensischen Friedensorganisation Combatants for Peace ein palästinensisches Dorf besucht. Kurz zuvor haben Siedler dort eine Moschee in Brand gesetzt.
Ich erinnere mich daran, dass ich auf das Dach der Moschee gegangen bin und von oben heruntergeschaut habe. Und mir ging durch den Kopf, fuck, hier gibt es Menschen, Häuser, ein Dorf. Sie erzählten, wie die Moschee anfing zu brennen. Plötzlich fiel bei mir der Groschen. Es gibt hier ein Leben, das im Schatten all dieser Dinge liegt. Und du hast keine Ahnung und kommst hierher zu einem Vorfall, der möglicherweise wegen deiner Freunde aus einer Siedlung passiert ist. Ich habe immer Palästinenser gesehen, aus dem Fenster, in Rechelim, zu Hause, Dörfer auf Hügeln, du siehst sie, auch auf den Straßen, die ganze Zeit. Aber ich habe nie genau hingesehen.
Bendit zieht nach Tel Aviv, allein. Bei den Wahlen im Jahr 2015 wählt er zum ersten Mal eine linke Partei. 2 Jahre später fängt er an, für Peace Now zu arbeiten.
Hi.
Hey.
Thank you so much.
You're welcome.
Hi.
Nita Levit ist in einer Siedlung im Westjordanland aufgewachsen, in Beit Horon, zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Vor dem Eingang der Siedlung steht ein Militärjeep. Die Soldaten halten ihre Maschinengewehre im Anschlag. Um in die Siedlung zu fahren, muss ich eine gelbe Schranke passieren. Ein Wächter öffnet. Levit zeigt mir die Siedlung.
It's not that emotional place for me here, because in a way I left when I was 13.
Seit ihrer Kindheit hat sich die Siedlung stark verändert, erzählt die 35-Jährige. Wo früher hohes Gras wuchs, stehen heute Häuser. Die Siedlung ist religiöser geworden. Ihre Eltern sind mittlerweile einige der wenigen säkularen Bewohner. Levit führt mich durch die Siedlung und zeigt auf einen Zaun mit Stacheldraht, der die Siedlung umgibt. Früher war der Zaun niedriger, erzählt sie. Mit ihrer besten Freundin hat sie Löcher hineingeschnitten und schlüpfte hindurch. Dann liefen sie den Hang hinunter, sammelten Blumen und suchten nach Wasserquellen. Eine idyllische Kindheit, könnte man meinen. Doch sie findet auf dem Höhepunkt der zweiten Intifada statt. Neben ihrer Schule in Jerusalem explodieren immer wieder Busse durch Anschläge von Palästinensern. Aber Angst hat sie nicht.
I think that this is something that you have in a settlement.
Ich glaube, das ist etwas, das man in der Siedlung lernt. Die Kinder hier sind sehr unabhängig und furchtlos, weil alles uns gehört. Das glaubt man hier ja. Ich glaubte ja, dass alles uns gehört. Siedler haben in gewisser Weise das Gefühl, dass sie über dem Gesetz stehen. Und wenn du das glaubst, dann hast du dieses Gefühl von Furchtlosigkeit.
Als Kind nehmen ihre Eltern sie mit zu vielen Demonstrationen gegen den Friedensprozess der 1990er Jahre, erinnert sie sich.
Ich fand es immer ein bisschen gruselig und ich hatte deswegen auch immer Angst vor Polizisten. Ein bisschen hat es auch Spaß gemacht, schließlich war ich ein Kind, aber vor allem war es irgendwie immer dunkel. Ich erinnere mich, einmal schliefen wir in Schlafsäcken vor der Knesset im Rosengarten.
Als der damalige Ministerpräsident Yitzhak Rabin den Friedensprozess mit den Palästinensern beginnt, fällt Levits Vater in eine Depression. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass der Siedlungsbau gestoppt werden könnte und damit nicht das, was er unter Israel versteht, besiedelt werden würde. Als Rabin im Jahr 1995 erschossen wird, geht ein Schock durch große Teile des Landes. Levits Vater jedoch, so erinnert sich Levit, freut sich.
He was in a clinical depression in Oslo agreements.
Er befand sich in einer klinischen Depression während des Oslo-Friedensprozesses. Er funktionierte einfach nicht. Mein Leben teilt sich ein in vor Oslo und nach Oslo. Es war ein Riesending bei uns zu Hause. Also war auch ich froh, als Rabin erschossen wurde. Ich erinnere mich, dass sie mir danach in der Schule sagten, wir lesen jetzt Kaddisch, also ein Totengebet für Rabin, und beten, ihm zu ehren. Ich lese das nicht, sagte ich. Ich dachte, es ist gut, dass er tot ist.
Die Depression ihres Vaters lässt nach und bessert sich schlagartig, als Benjamin Netanyahu im Mai 1996 zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Netanyahu beendet den Friedensprozess. Levit ist froh, dass es ihrem Vater besser geht. Mit 13 Jahren wechselt sie, wie alle Kinder aus Beit Horon, in eine Jerusalemer Schule mit Schwerpunkt Kunst. Die linkspolitische Ausrichtung ihrer Freunde sorgt für Streit, doch es dauert bis zu ihrem Studium an einer Schauspielschule, bis sie sich bewusst von ihrem Vater und seiner Ideologie abnabelt.
I remember I was doing some work maybe with some Arab guy. He was very activist.
Ich erinnere mich daran, dass ich ein Projekt mit einem Araber zusammen machte, einem Aktivisten. Ich sprach über meinen Vater und da gab es diesen Moment, in dem eine Tochter ihren Vater zum ersten Mal als den sieht, der er war, nicht idealisiert. Es war schwer. Ich weinte ein bisschen.
Angesichts ihrer stark politisierten Kindheit ist Levit hin und her gerissen, wie viel Politik sie in ihr Leben lassen möchte. Sie entscheidet sich, Krankenschwester zu werden. Sie wollte, erzählt sie mir, dem wirklichen Leben näher sein und damit auch den palästinensischen Israelis, von denen überdurchschnittlich viele in Krankenhäusern arbeiten.
I think With people that are not activists like me, it's much more easier for us to communicate.
Ich glaube, unter den Leuten, die keine Aktivisten, sondern so sind wie ich, ist es einfacher. Es ist leichter für uns, miteinander zu reden. Vielleicht, weil wir nicht über politische Ideen reden, weil wir nichts repräsentieren. Wir sind einfach nur Menschen, die versuchen, ein schönes Leben zu führen.
Die heftigen Proteste in Israel zeigen die Spaltung des Landes. Eine Spaltung, die Shabtai Bendit und Neta Levit auch in ihrem eigenen Leben kennen. Das hat Einfluss auf die Art und Weise, wie sie über den Riss in der Gesellschaft denken.
Yes, I left the settlement.
Ja, ich habe die Siedlung verlassen. Ich würde niemals in einer Siedlung leben. Ich habe gestern mit Nader, meinem neuen Freund, im Krankenhaus gesprochen. Ich sagte, wenn ich für ein paar Tage nicht hier in Beit Horon bin, dann hasse ich all die religiösen Leute hier in meinem alten Zuhause. Ich hasse sie. Sie wollen, dass die Gesellschaft in einer Weise funktioniert, mit der ich überhaupt nicht übereinstimme. Sie glauben an ein biblisches Israel. Sie wollen, dass ich Röcke trage. Aber wenn ich dann ein paar Tage hier bin, dann hasse ich sie weniger. Ich glaube, so ist es immer. Man muss nur öfter die anderen treffen und neugieriger sein.
Anders als viele andere Linke kann ich die Rechten oder die Siedler nicht wie Faschisten oder Rassisten betrachten. Vielleicht ist das ein Problem, aber ich kann sie so nicht bezeichnen, weil ich weiß, was sie bewegt. Sie machen das, weil sie glauben, dass die Tora es ihnen so gebietet. Das rechtfertigt all das nicht. Und doch, gleichzeitig sind sie Menschen mit Werten, die sich sehr von meinen unterscheiden. Aber wir müssen einen Ort finden, an dem wir zusammensitzen können und in der gleichen Sprache sprechen können.
Was deutlich wird, vor allem in den letzten Aussagen der beiden, ist ihr Ringen darum, eine Brücke zu bauen zwischen den beiden Seiten. Das ist bei Shabtai Bendit umso bemerkenswerter, weil sein Wandel zur Trennung von seiner Familie beitrug. Er ist überzeugt, dass ein Schwarz-Weiß-Denken keine Lösung bringt. Es führt nur im schlimmsten Fall zu einem Bürgerkrieg. Bei den jüngsten Massenprotesten haben zum ersten Mal auch Reservisten mitgemacht. Und rund 700 Reserveoffiziere von Luftwaffe, Spezialeinheiten und dem Geheimdienst Mossad erklärten, sie würden den Dienst verweigern. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat nachgefragt. Was bewegt sie und wie tief ist der Riss, den die geplante Justizreform beim Militär bisher hinterlassen hat?
Vielleicht hat der Abend des 26. März die Wende gebracht. Benjamin Netanyahu hatte gerade angekündigt, Yoav Gallant, seinen Verteidigungsminister, zu entlassen und Hunderttausende Israelis waren spontan auf die Straße gegangen. Dabei hatte der Verteidigungsminister am Tag zuvor nichts weiter getan, als einer großen Sorge Ausdruck zu verleihen, der Sorge um die Sicherheit Israels.
In den letzten zwei Wochen ist etwas passiert. Ich bin besorgt über das, was ich draußen höre. Ich hatte noch nie mit so starker Wut, mit so starkem Schmerz zu tun, wie ich den jetzt sehe. Die Armee ist beschädigt. Die Spaltung der Gesellschaft geht auch durch die Armee. Und das ist eine klare, eine sofortige und konkrete Gefahr für die Sicherheit des Staates. Ich kann das nicht mittragen.
Unter denen, die jede Woche im Protest gegen die Justizreform auf die Straße gehen, sind Soldaten und Reservisten. Sie demonstrieren gegen die Pläne der Regierung, den obersten Gerichtshof Israels zu entmachten. Auch David, der eigentlich anders heißt, ist dabei. Er ist Wissenschaftler, aber leistet oft an mehreren Tagen im Monat Dienst in einer Einheit im Norden Israels, wo die Bedrohung durch die Hisbollah sehr konkret ist. Seine Uniform hat er immer in der Nähe und Dienstverweigerung ist für ihn nur das letzte Mittel.
We know when we are waving this card, we know what kind of card we're waving. We know it's the doomsday card.
Wir wissen, welche Karte wir hochhalten. Das ist die Schicksalskarte. Und wir zeigen sie, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Deshalb holen wir diese Karte heraus und sagen, hört auf. Was man in Israel gesehen hat, nachdem Verteidigungsminister Gallant gefeuert wurde, war die ehrliche und schnelle Antwort von Leuten, die einfach nicht in einem nicht-demokratischen Staat leben wollen und die einfach auf die Straße gegangen sind.
Orin Schwiel ist einer derjenigen, die den Protest der Reservisten organisiert. mobilisieren. Oberstleutnant, 10 Jahre war er Bataillonskommandeur in einer Spezialeinheit. Vor 3 Monaten hat er sein bisheriges Leben an den Nagel gehängt. Rund 50.000 Reservisten hat er auf WhatsApp zusammengetrommelt. Brothers in Arms heißt die Gruppe. Und weil auch viele Frauen in Israels Armee dienen, gibt es auch noch die Sisters in Arms. Oren weiß, dass der Protest der Reservisten ein Problem ist für Israels Streitkräfte.
Of course, it weakens the army.
Natürlich schwächt das die Armee, denn die Kraft der israelischen Armee liegt in den Reservisten. Nicht in jeder Position, nicht in jeder Einheit, aber große Teile der israelischen Armee baut auf den Reservisten auf. Die Leute machen 2-3 Jahre ihren Wehrdienst und üben dann für 20-30 Jahre als Reservisten. Wenn also ein großer Teil der Reservisten den Dienst verweigert, wegen dem, was gerade passiert, dann schwächt das die Armee.
It weakens the army.
Mehr als 450.000 Reservisten gibt es in Israel, darunter IT-Spezialisten, die mehrere Tage im Monat Dienst tun, darunter Piloten der Fluglinie El Al, die Kampfeinsätze fliegen. Ohne die Reservisten, so sagen Experten, wären die israelischen Streitkräfte nicht so schlagkräftig, wie sie sind. Doch die Regierung von Benjamin Netanyahu hat lange weitergemacht mit der umstrittenen Justizreform und damit die Spaltung im Land weiter vorangetrieben, auch bei den Reservisten. Für Israel Ziv, einen ehemaligen General, ist das angesichts konkreter Bedrohungsszenarien, mit denen Israel konfrontiert ist, ein großes Risiko.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Regierung hatten, die mit Ausnahme des Verteidigungsministers fast völlig entgegen der Sicherheitsauffassung der Armee und des Sicherheitsapparats handelt. Ich denke nicht, dass wir uns seit dem Yom Kippur-Krieg in einer solch ernstzunehmenden Krise befunden haben. Wir stecken in einer sehr ernsten nationalen Sicherheitskrise.
Benjamin Netanyahu war angetreten mit dem Versprechen, die Sicherheit Israels zu stärken. Weil inzwischen viele Israelis der Meinung sind, dass das genaue Gegenteil passiert, konnte er den Protest der Reservisten nicht mehr ignorieren.
Der Staat Israel kann ohne die Armee nicht existieren. Und die Armee kann mit der Dienstverweigerung nicht existieren. Wenn eine Seite den Dienst ablehnt, wird das dazu führen, dass die andere Seite das auch tut. Das ist das Ende für unser Land. Deshalb verlange ich, dass die Chefs der Sicherheitsdienste und der Armee dem entschlossen entgegentreten und sich nicht enthalten, Verständnis zeigen oder das akzeptieren. Die, die zur Verweigerung aufrufen, die die Anarchie und Gewalt beschwören, zerreißen das Land.
Nun laufen offiziell Verhandlungen über einen Kompromiss. Nach der Parlamentspause Ende April soll die Arbeit an der Reform wieder aufgenommen werden. Ob die Regierungskoalition wirklich zu inhaltlichen Zugeständnissen bereit ist? Unklar. Denkbar ist, dass die Reform weiter vorangetrieben wird und das sehr schnell, denn Teile des Gesetzespakets sind im parlamentarischen Verfahren schon sehr weit. Auch deshalb gehen viele Menschen in Israel weiter auf die Straße. Die Brothers in Arms haben ihren Protest als Gruppe vorerst ausgesetzt, denn sie haben ihr Ziel erreicht, einen Stopp der Reform. Aber viele der Reservisten sind weiterhin als besorgte Bürger auf der Straße, auch Oren Schwiel, denn er traut Benjamin Netanyahu nicht.
We are soldiers, as you know, although a little bit old.
Du weißt, wir sind Soldaten, wenn auch schon etwas alt. Wir sagen beim Militär, wir schlafen in Schuhen, in einer Minute sind wir bereit. Wir sind sehr wachsam, was passiert. Und wenn sie versuchen, mit der Reform weiterzumachen, dann sind wir zurück auf der Straße. Und zwar stärker mit noch mehr Leuten, noch mehr vereint. Und wir werden sie aufhalten.
Auch David geht vorerst weiter auf die Straße und gleichzeitig weiß er um die Verantwortung von Reservisten wie ihm.
In Israel as a democratic country,
in Israel als demokratischem Staat wissen wir, dass es wichtig ist, Dienst zu tun. Und wir kennen die Konsequenzen, was es heißt, wenn man nicht dient. Wir wissen, dass es keine Verteidigungsarmee, die von den Menschen getragen wird, gibt, wenn es keine Demokratie gibt. Und deshalb sagen wir heute, wir können keinem nicht-demokratischen Staat dienen. Deshalb sind wir auch sehr aufgebracht, dass man uns in diese Situation bringt. Und wir tun alles dafür, dass wir nicht zu einem nicht-demokratischen Staat werden.
Getting to a non-democratic state.
Das Tragische an der innerisraelischen Situation und der Diskussion in der Gesellschaft ist, beides ist für die Feinde Israels, allen voran die Hamas und die Hisbollah, die Gelegenheit, Israel anzugreifen. Das beweisen die jüngsten Raketenangriffe aus Syrien, dem Libanon und Gaza über Ostern. Und auch wenn Netanyahu seinen entlassenen Verteidigungsminister Gallant ins Kabinett zurückgeholt hat, das ändert nichts an der wachsenden Distanz der Reservisten gegenüber Netanyahu. In der nächsten Weltzeit geht es um Varosha auf Zypern. Ursprünglich griechisch wurde die Stadt 1976 von den Türken besetzt und verkam zu einer Geisterstadt. Und auch wenn sie vor über 2 Jahren von Erdogan wiedereröffnet wurde, getan hat sich an ihrem Zustand nichts. Ein Beispiel für die bis heute nicht gelöste Zypernfrage. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.